Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören.
Diese Folge ist powered by PeopleBoost. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ein Pferd interessiert sich nicht für deinen Titel auf der Visitenkarte. Es reagiert ausschließlich auf deine Klarheit und deine Haltung. In Unternehmen ist das genau dasselbe. Echte Autorität entsteht nicht durch das Organigramm, sondern durch Präsenz. PeopleBoost sorgt dafür, dass aus strategischen Plänen echte Führung wird, damit Teams nicht nur funktionieren, sondern gewinnen. PeopleBoost. Kurz gesagt, PeopleBoost hilft Organisationen, besser zu denken, mutiger zu handeln und Strategie gemeinsam umzusetzen. Schaut mal vorbei auf peopleboost.eu. Heute habe ich eine Athletin und Unternehmerin zu Gast, die international erfolgreich bis CCI 4 Sterne Vielseitigkeit reitet. Sie ist unter anderem baden-württembergische Meisterin der jungen Reiter in der Vielseitigkeit und auch im Springen bis zur schweren Klasse erfolgreich. Ihre Ausbildung zur Pferdewirtin hat sie am DOKR in Warendorf mit Stenzbeck-Auszeichnung abgeschlossen. Aktuell ist sie selbstständig und bildet junge Springpferde aus. Zusätzlich ist sie bei Johannes Ehning als Bereiterin tätig. Die Dame ist Jana Schopal. Wenn ich an Jana denke, habe ich direkt eine Runde in Pillbergen vor Augen, in der sie ihr doch recht spezielles Pferd durch die Geländestrecke geritten ist. Mutig, fokussiert und gleichzeitig total nah an ihrem Pferd, sehr einfühlsam. Das beeindruckt mich immer wieder. Heute schauen wir auf ihren Weg und die Entscheidungen, die sie getroffen hat, etwa den Schritt als Bereiterin, selbstständig zu arbeiten, auf ihren Alltag zwischen Selbstständigkeit im Spitzensport, auf Ziele, auf Rückschläge und auf Erfolgsmomente. Und auf die Frage, was sie jeden Tag neu antreibt. Liebe Jana, ich freue mich ganz besonders, dich heute in meinem Podcast Winning Talks zu begrüßen. Herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich schon sehr.
Du machst auch total gute Laune, weil hinter dir wirklich die Wiese und die Pferde zu sehen sind. Das ist einfach großartig. Und ich habe ja eben schon einiges zu dir erzählt. Und wenn man das so hört, denkt man, wow, das klingt nach ziemlich viel. Nimm uns doch mal mit, wie sieht so ein Alltag bei dir aus? Wann klingelt dein Wecker und was läuft dann so ab bei dir?
Also ein normaler Tag, an dem ich ganz normal arbeiten bin, beginnt etwa mit 17:45, dass der Wecker klingelt. Um ungefähr 6:45 fahre ich los, erstmal zu meinen Pferden in den Stall, schaue, dass sie versorgt sind. Entweder bringe ich sie auf Weide oder hole sie von der Weide rein. Wenn die dann soweit versorgt sind, fahre ich weiter zur Arbeit, und zwar bei Johannes Ehning in Stadtlohn, wo ich jeden Tag 5 Stunden arbeite. Dort reite ich Springpferde, reite sie auch dressurmäßig, reite dort öfters auch mal Turnier. Und da reite ich ungefähr 5 bis 7 Pferde am Tag, meistens eher so 5 bis 6. Also habe ich wirklich genug Zeit, um mich wirklich auf jedes Pferd ordentlich einstellen zu können und jedes Pferd auch ordentlich arbeiten zu können. Und das ist echt schön dort, dass ich nicht direkt Vormittag hetzen muss, sondern mir wirklich die Zeit nehmen kann, mich konzentrieren kann auf jedes einzelne Pferd. Danach darf ich netterweise bei der Familie mit an den Mittagstisch schön etwas Mittag essen, bevor es dann weitergeht. Entweder fahre ich dann bei Kunden vorbei auf dem Weg in den Stall, wo ich dann 1-2 Pferde reite, oder ich fahre direkt in den Stall, wo ich dann meine Pferde habe oder in kurzer Entfernung auch noch Brittpferde. Dann schaue ich eben, wie das so am besten passt, dass meine Pferde schön rausgekommen sind, was ich an dem Tag machen will. Dann entscheide ich eben individuell bei jedem Pferd, okay, dieses Pferd braucht etwas mehr Arbeit, muss schon 6 Tage die Woche gearbeitet werden. Ich habe auch Pferde dabei, die sind erst 4 Jahre alt. Da reicht es auch, die 3-4 Mal die Woche zu reiten. Das macht eigentlich alles total viel Spaß. Ich habe kein Pferd dabei, wo ich denke, ach, das muss jetzt nicht sein. Deswegen habe ich da jetzt nicht so das Problem, dass ich am Ende vom Tag denke, ach, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr, muss ich morgen wieder aufstehen.
Wenn man das alles unterm Strich zusammenrechnet, wie viele Pferde sind das dann in Summe, die du pro Tag reitest?
Ich würde schätzen, meistens 9 Pferde.
Wow.
Ja.
Das freut mich zu hören, dass du sagst, so, du genießt den ganzen Tag und es macht dir Spaß und abends sitzt du da und schaust glücklich zurück auf den Tag. Gibt es da so bestimmte Momente an deinen Tagen, die dir besonders gut gefallen?
Also mein aktuelles Lieblingspferd ist der Kasanthrum, mit dem ich auch 3- und 4-Sterne-Vielseitigkeit reite. Und ich hatte ja ein paar Wochen Pause in letzter Zeit. Und nachdem ich wieder angefangen habe zu reiten, habe ich erstmal mit Kasanthrum angefangen. Und in letzter Zeit habe ich das wirklich gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat, ihn zu reiten. Und es war jetzt nicht so, dass ich jemals gedacht, oh, ich habe keine Lust, ihn zu reiten, weil er ein super tolles Pferd ist. Aber ich kann mich so ein bisschen besser in ihn hineinversetzen. Und wir haben einfach beide viel mehr Spaß jeden Tag an der Arbeit. Selbst an der Dressurarbeit. Danach sieht er total glücklich aus. Und das Schönste ist einfach, wenn ich in den Stall komme und sehe, wie Kasandro wortwörtlich strahlt, wenn ich um die Ecke komme.
Das klingt wirklich wunderschön. Ist das das Pferd, was eben auch schon bei dir stand und dir schon die Haare gekrault hat, jetzt wo du gerade auf der Wiese sitzt?
Ja.
Ah, ich sehe auch immer so ein Stückchen von seiner Mähne oder seinem Schweif oder was das gerade ist.
Ja.
Ja, das klingt toll. Ist das so dein Herzenspferd und ist es auch das, was dir Ruhe in den ganz starken Alltag bringt? Oder wie machst du das eigentlich bei dem Tempo, bei den vielen Pferden? Wie machst du das?
Ja, also Kasandro ist ein extrem empathisches Pferd. So hatte ich das auch noch nie erlebt. Der weiß eigentlich, was ich denke und was ich fühle, bevor ich es überhaupt selbst weiß. Den habe ich am Anfang der Ausbildung gekauft und wollte ihn dann innerhalb der ersten 2 Jahre verkaufen. Aber er ist mir so ans Herz gewachsen, dass ich sogar Angebote, die nach 3 Wochen kamen, mit denen ich wirklich extrem viel Geld verdient hätte, da habe ich gesagt, es geht nicht. Dieses Pferd ist anders, er ist besonders. Und das ist jetzt 6 Jahre fast her. Also wurde nichts damit, ihn wieder zu verkaufen, Geld zu verdienen, weil der einfach ja was Besonderes ist für mich. Aber an sich freue ich mich so ziemlich auf jedes Pferd, das ich jeden Tag reite. Und ich finde, das ist echt wichtig, wenn man den Beruf macht. Das gibt viel Energie, wenn man sich nicht denkt, oh, jetzt wollte ich mich aufs nächste Pferd schleppen, sondern ach, ich freue mich, jetzt ein anderes Pferd, mit dem schön zusammenarbeiten.
Mit deinem Cassandro, das scheint ja wirklich was ganz Besonderes zu sein. Ich meine, man sagt immer so schön romantisch, once in a lifetime horse, aber es klingt mir sehr danach, dass der schon wirklich special ist für dich.
Ja, das ist er wirklich. Also, ich habe ja auch noch meine Donatelli, die besondere Stute, mit reiner Dressurabstammung, wo es eigentlich gegen alle Wahrscheinlichkeit ist, dass sie irgendwie springen könnte. Mit ihr war ich ja 4 Sterne platziert, hatte auch wirklich gute Runden in S-Springen. Ich bin auch einmal mit ihr zu Hause ohne Sattel geritten, bin über einen 1,65 Meter Ochser gesprungen.
Ohne Sattel?
Ohne Sattel, mit 300 Dressurabstammung.
Wie hast du dich denn da festgehalten, dass du da nicht im hohen Bogen runtergeflogen bist? Das ist ja der Hammer.
Viel Gleichgewicht.
Wow. Ja, die beiden Pferde. Aber wer ist es mehr, der dein Herz erobert hat? Die Stute oder der Wallach?
Also meine Stute ist auch einfühlsam, auch wenn sie es nicht zugeben will. Sie ist ein bisschen spezieller. Sie will mich auch immer beschützen beim Reiten. Das merke ich wirklich. Also sie ist das einzige Pferd, bei dem ich wirklich sagen würde, sie tut alles, was möglich ist, dass ich im Sattel sitzen bleibe. Und bei Kasandro ist das mehr so, dass wir ja fast über Gedankenübertragungen das beim Reiten machen oder auch wenn wir nicht reiten. Dann ist es schwierig, sich da zu entscheiden.
Musst du dich ja auch gar nicht entscheiden, hatte mich nur interessiert. Ich finde es toll, dass du im Grunde 2 Pferde hast oder vielleicht auch noch mehr, wo du so ein ganz besonderes Band hast. Da träumen viele von. Das ist ganz, ganz toll. Wenn wir dieses Band mal ganz zurückspinnen, Jana, so an den Anfang deiner Reiterei, erzähl da doch nochmal kurz, wie kam es eigentlich, dass du mit dem Reiten angefangen hast und dass dann so dein Leben sozusagen das Reiten wurde?
Also ich komme aus keiner Reitefamilie, aber ja, nachdem ich geboren wurde, mein erstes Wort war Pferd.
Wirklich?
Für mich gab es immer nur Pferde. Meine Mutter ist früher im Schulbetrieb geritten. Und nachdem sie mich mit zum Ponyreiten genommen hat und ich dort mit meinen 2 Jahren nicht galoppieren und springen durfte, wurde ich richtig sauer und habe alle zusammengeschrien. Ja, und irgendwann ging es dann einfach nicht mehr. Und dann mussten sie mir das eigene Pony kaufen. Sind einmal ins kalte Wasser gesprungen, wir kaufen jetzt einen Pony. Und dann war ich glücklich, dann konnte ich endlich springen.
Also, dass dein erstes Wort Pferd war, das habe ich noch nie gehört, dass das erste Wort Pferd von einem Menschen war. Das ist ja großartig.
Ja.
Fanden deine Eltern das auch so cool? Was erzählen die heute?
Ja, also meine Mutter fand das natürlich toll, dass ich so pferdeverrückt war, direkt von Anfang an, weil sie wirklich lange nicht mehr geritten ist, aber sie das mit wirklich viel Spaß gemacht hat immer. Und für meinen Vater war das was ganz Neues. Der war vorher nie mit Pferden in Berührung gekommen. Und ja, aber sie haben mich beide bei jeder Entscheidung, die ich getroffen habe, total unterstützt, haben mir alles möglich gemacht, dass ich höher reiten kann, dass ich mehr Pferde haben kann, mit denen ich was lernen kann. Also ich habe nie fertig ausgebildete Pferde bekommen, sondern immer junge Pferde, die noch nicht viel kannten. Aber meine Eltern haben mir immer darauf vertraut, dass ich quasi das gewisse Etwas in den Pferden sehe. Dass ich sage, okay, mit dem Pferd werde ich weit kommen. Auch wenn man das am Anfang nicht so vermuten konnte, wie zum Beispiel bei meiner Stute, die in der Springpferde A kaum ohne Stank rauskommen konnte aus dem Parcours, 6-jährig. Mit ihr bin ich richtig schnell durchgestartet, bin auch meine erste 2-Sterne-Vielseitigkeit geritten, ohne dass ich überhaupt die Qualifikation dafür hatte, habe mir eine Sondergenehmigung geben lassen und bin direkt beim ersten Start Landesmeisterin geworden mit ihr. Sie haben immer so auf mein Bauchgefühl vertraut und mich damit unterstützt.
Das klingt wirklich großartig. Wie alt warst du, als du dein erstes Turnier geritten bist?
Ab wann durfte man Turnier reiten? Ich glaube 4 Jahre oder so.
Ja, und war es noch Vierzügelklasse oder bist du direkt im Springen geritten?
Ja, Vierzügelklasse. Ich konnte noch nicht lenken. Zu Hause konnte ich nur springen, wenn meine Mutter mir eine Gasse vor dem Sprung aufgebaut hat, dass ich nicht lenken musste.
Ja, und dann ging so deine sportliche Karriere immer weiter. Du hast ja wirklich einige tolle Erfolge zu verzeichnen. Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Und insbesondere kommt aber dann ja irgendwann die Frage bei vielen, die erfolgreich reiten, mache ich das beruflich oder mache ich doch eher, ich sag das jetzt mal salopp und du siehst mir das nach, was Vernünftiges, wo man auch Geld mit verdienen kann. Da haben ja viele die Scheu, wirklich was mit Pferden zu machen in der Angst, dass sie, wenn sie sich mal verletzen oder auch so, nicht genug Geld verdienen und wenn sie ausfallen, dann ein ganz anderes Thema haben. Du hast dich ja für das Reiten dann entschieden. Wie kam es dazu? Und ist dir die Entscheidung leicht gefallen oder war das eher ein längerer Prozess?
Also der Hauptgrund, warum ich mich für den Beruf entschieden habe, ist, ich wollte immer schon groß im Turniersport reiten, im Spitzensport. Aber ich wusste auch, wenn ich mir jetzt einen Job ausdenke, der mir viel Geld bringen würde, dass ich gute Pferde haben kann, gute Pferde halten kann, dann hätte ich gar keine Zeit mehr für diese Pferde. Aber ich will ja ordentlich trainieren und die Zeit in die Pferde investieren. Deswegen habe ich gesagt, ja, okay, dann muss ich die Pferde berufsmäßig reiten, dass ich viel anhalten kann, viel Routine bekomme. Wir konnten uns ja auch nicht super viele Pferde kaufen. Also ich hatte immer maximal 2 Pferde. Und wenn man mehr Pferde reitet, kommt man schon deutlich schneller weiter. Das ist einfach so.
Ja, klar, wie du sagst, weil dann einfach mehr Routine dabei ist, man mehr trainieren kann, die ganzen Abläufe und so weiter. Das ist ja beeindruckend, Jana. Du hast im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, so dein großes Ziel oder auf jeden Fall sehr, sehr sportliche Ambitionen immer vor dir gehabt und hast im Grunde dein Leben so gestaltet, dass du das bestmöglich erreichen kannst und ja immer noch auf dem Weg bist. Das ist ja wirklich total strategisch gedacht von dir.
Ja. Ja.
Ja, und du hast dich ja dann entschieden, die Ausbildung zur Pferdewirtin am DOKR in Warendorf zu machen und ja auch mit Stenzweg-Auszeichnung abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch dazu auch nochmal. Erzähl da doch mal ein bisschen, wie läuft so eine Ausbildung eigentlich ab und was waren für dich die größten Highlights, aber vielleicht auch die größten Herausforderungen in dieser Ausbildung?
Also in der Ausbildung soll man vor allem diese Richtlinien von der FN verinnerlichen und lernen, danach Pferde auszubilden und auch Reiter, Unterricht, das zu vermitteln, die besonderen Techniken, wie man Pferde am besten trainiert oder auch wie man den Unterricht, das, was man sagen will, am besten rüberbringen kann. Das Schwierigste, finde ich, war mental der Abschlusslehrgang beziehungsweise die Prüfung danach. Ich bin viele Turniere geritten und das war quasi nur eine L-Dressur und ein L-Spring. Aber man hat halt so im Hinterkopf, ja, okay, wenn ich das jetzt nicht schaffe, wenn ich irgendwas schlecht mache, dann muss ich meine Ausbildung noch weitermachen, alle erfahren davon und es wäre auch wirklich peinlich und also das war tatsächlich etwas stressig für mich. Aber es hat ja gut funktioniert.
Was war da dein Trick am Ende, Jana? Ich meine, du hast da wirklich mit Stenzweg-Auszeichnung das Ganze abgeschlossen, im Vorfeld diese Gedanken. Da könnte man sagen, wie passt das zusammen? Oder gerade meistens passt das zusammen, dass eben so wirklich erfolgreiche Menschen genau diese Zweifel haben. Aber wie hast du es dann geschafft, wirklich zu performen in der L-Dressur, in dem L-Spring am Abschlusstag?
Also ich wusste einfach durch meine Ausbildung vorher genau, was sie am Ende sehen wollen in der Prüfung. Und zwar nicht, dass ich drauf sitze und das Pferd läuft wie eine Maschine, sondern dass ich das Pferd auch wirklich arbeite und weiterbringe während der Prüfung. Und dann habe ich mich einfach darauf konzentriert, quasi das Pferd auszubilden während der Aufgabe, während dem Springen. Und das hat mir am Ende etwas geholfen.
Was
quasi das Gleiche wie beim Unterricht geben, das ja auch ein Prüfungsfach ist in Dressur und Springen, habe ich dann quasi mir selbst Unterricht gegeben während der Dressur- und Springprüfung.
Total spannend und smart. Du hast dich auf eine andere Sache fokussiert mit Sinn und Verstand und konntest dann eigentlich gar nicht mehr über die anderen Sachen nachdenken und zweifeln, weil du ja auf was anderes fokussiert warst. Cool.
Ja.
Und offensichtlich hat es ja auch sehr, sehr gut geklappt. Wie war das dann für dich, als du fertig warst und gemerkt hast, boah, das war richtig gut und als es dann auch noch diese besondere Auszeichnung gab?
Ja, dann ist einfach total viel Druck von mir abgefallen. So richtig realisieren konnte ich das erst, nachdem wir quasi nach der Bekanntgabe traditionell in diesen Teich Landgestüt gesprungen sind. Danach war ich quasi getaubt. Ja, da ist total viel Druck von mir abgefallen. Das hat sich angefühlt, wie wenn ich in der Schule auf einmal Sommerferien hatte. So, das ganze letzte Schuljahr ist abgeschlossen. Jetzt geht's neu los.
Oh ja, dieses Gefühl kann ich auch noch sehr, sehr gut nachempfinden. Das ist ein super cooles Gefühl, finde ich.
Ja, total.
Du hast uns ja jetzt gerade schon so einen kleinen Blick hinter deine Stirn erlaubt. Und wenn wir da noch mal weiter reingehen, du reitest ja international bis 4-Sterne-Vielseitigkeit. Das ist ja schon richtig hoch und da stehen schon richtige Krawemsmänner im Gelände. Und wenn du so eine Geländestrecke abgehst, was laufen dir da eigentlich für Gedanken im Kopf rum? Gibt es da auch Momente, wo du denkst, boah, das wird anspruchsvoll oder uff, dieser eine Sprung? Und wenn ja, wie gehst du da innerlich mit um? Was hast du da für Tricks für dich persönlich?
Also wenn ich eine 4-Sterne-Geländestrecke ablaufe, dann denke ich mir, das ist nicht möglich. Das geht überhaupt nicht. Wie soll man so eine Kombination schaffen können? Also meine ersten Gedanken sind wirklich, es ist unmöglich. Mein Trick, da ein bisschen Nervosität wegzunehmen, einfach mir einen genauen Plan zu machen. Wenn ich zum Beispiel vor einer Kombination stehe, dann laufe ich genauso ab, dass ich mir quasi bildlich vorstelle, okay, jetzt hier an der Stelle, wo ich gerade sehe, unter meinen Füßen, das ist die Stelle, wo ich abspringe. Dann gehe ich hinter den Sprung, schaue mir die Stelle an, auf der ich landen werde und laufe dann quasi jeden Galoppsprung so ab, dass ich mir bildlich vorstellen kann, okay, hier springe ich ab, hier lande ich, da ist der erste Galoppsprung, da ist der zweite. Dann stelle ich mir bei dem Aussprung der Kombination auch vor, okay, hier springe ich ab und genau hier lande ich. Und ich finde, das bringt total viel, diese Angst, die man hat, die man auch zulassen kann, die einfach so ein bisschen zur Seite zu schieben und einfach Platz zu machen für einen Plan und für das Bild im Kopf, okay, genauso werde ich das reiten, dass wenn ich die Kombination auf jeden Fall anreite, dass ich das Gefühl habe, ich bin das schon geritten und ich habe das schon mal gesehen, wie das ausgeht. Und das hilft mir, das beizubringen, dass das alles möglich ist und dass ich das quasi schon mal geschafft habe.
Ja, das ist ja wirklich witzig, dass du denkst beim Abgehen, mein Gott, das ist ja gar nicht möglich. Und am Ende geht's dann über deinen Weg doch wieder gut. Nur um den Hörern mal so ein Gefühl zu geben. Ich meine, wie hoch sind die Sprünge? Vor allem, wie tief sind die? Das ist ja nochmal die zweite Nummer. Nicht nur die Höhe, sondern auch, ne, wie tief die im Grunde sind.
Ja, die Höhe ist im Gelände theoretisch 1,20 Meter. Aber da variiert das total damit, wie tief der Absprungpunkt ist oder wie tief man danach landet. Also eigentlich kann der Sprung 1,10 Meter hoch sein. Aber so wie du abspringen musst, ist er am Ende 1,30 Meter hoch. Außerdem kann man viel arbeiten mit Hecken, wo die Pferde nicht komplett durchpfischen, sondern nur teilweise. Das macht die Sprünge auch nochmal deutlich höher. Aber das Schwierigste sind die technischen Anforderungen. Wenn man total schmale Sprünge hat oder gebogene Linien, wo das Pferd eigentlich quasi nur die Möglichkeit hat, vorbeizulaufen und es macht eigentlich gar keinen Sinn, über den Sprung zu springen. Ja, das sind da so die Schwierigkeiten.
Ja, das denke ich mir. Ich bin ja selber auch Busch geritten, zwar nie so hoch, aber selbst in der Zwei-Sterne-Prüfung ist das ja teilweise schon technisch anspruchsvoll. Und das eine ist ja, dass die Pferde das verstehen und es dann auch noch wollen.
Ja.
Und da habe ich wieder im Kopf, was du doch für eine tolle, enge Bindung zu deinen eigenen Pferden hast, wo es dann ja total auch auf Vertrauen, fast auf blindes Vertrauen im Gelände ankommt. Oder wie siehst du das?
Ja, das ist so. Aber was mir auch total hilft im Training, dass wenn ich zum Beispiel schmale Sprünge reite oder Ecken, dass ich sie mir wirklich gut eingrenze, dass ich quasi Schwierigkeit habe vom Turnier, aber mit total viel Hilfestellung, dass ich diese seitliche Begrenzung habe, dass das für das Pferd einfach ist, das zu verstehen und deinem Rhythmus drüber zu kommen. Weil die Pferde einfach durch Gewohnheit viel Sicherheit bekommen. Das macht am Ende in der Prüfung leichter, wenn das Pferd das 1000-mal gemacht hat, ohne jetzt sich groß mental oder körperlich anstrengen zu müssen. Deswegen.
Ja, nachvollziehbar. Und du bist ja nicht nur im Gelände oder in der Vielseitigkeit so hoch unterwegs, sondern auch im Springen reitest du bis in die schwere Klasse. Was macht dir denn eigentlich mehr Spaß? Vielseitigkeit oder Springen in der schweren Klasse?
Also Vielseitigkeit ist deutlich mehr Nervenkitzel und macht dementsprechend auch mehr Spaß, wenn es dann auch so funktioniert, wie man es sich vornimmt. Und das Springen ist einfach etwas voraussehbarer, wenn man einfach nicht so starkes Gefälle nach dem Sprung zum Beispiel hat. Man weiß, der Platz ist eben, die Sprünge sind weit genug. Man hat da mehr Möglichkeit, ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts am Sprung anzukommen. Das macht es einfach so ein bisschen planbarer und voraussehbarer. Und deswegen habe ich das ja jetzt auch berufsmäßig vor allem auf den Springsport mich fokussiert, weil das einfach einfacher ist, Pferde, die man nicht allzu gut kennt, durch einen Springparcours zu reiten. Wenn man genau weiß, okay, an der Stelle muss ich abspringen, hier muss ich etwas mehr ausholen und so, wie das Pferd reagiert, das ist nicht so verheerend wie in der Vielseitigkeit.
Ja, auch das kann ich total nachvollziehen. Und wenn du so auf alles zurückschaust, Jana, dein schönster Moment in deiner sportlichen Karriere, was würdest du sagen, war da dein schönster Moment oder auch dein reitsportlich tollster Erfolg, wenn man so will?
Also mit meiner Stute Donatelli war das auf jeden Fall die erste 4-Sterne-Platzierung, weil ich, als ich auf das Turnier gefahren bin, niemals gedacht hätte, dass ich da direkt im besten Viertel landen kann. Bin dahin gefahren, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt hier mit meinem Pferd mit reiner Dressurabstammung. Alles, was wir bisher gemacht haben, ist total wahnsinnig, weil wir das einfach nur hinbekommen haben, alles, weil wir uns getraut haben. machen wir einfach so weiter. Wir trauen uns einfach. Im Prinzip haben wir alle Möglichkeiten offen. Wir müssen es nur probieren. Deswegen bin ich dann in diese 4-Sterne-Prüfung reingeritten. Durchs Gelände bin ich mit ein paar Zeitfehlern durchgekommen, war schon überglücklich. Und dann am nächsten Tag war das Springen. Da war ich etwas, nicht nur etwas, ich habe sogar vor dem Springen geheult von Nervosität, weil ich wusste, okay, ich bin jetzt auf einem sehr guten Rang. Ich darf mir nicht mehr als einen Abwurf erlauben, sonst bin ich nicht mehr in der Platzierung. Also bin ich heult in die Prüfung hineingeritten, hab's dann aber geschafft, als ich quasi auf dem Prüfungsplatz war, mich so zu konzentrieren, mich so zusammenzureißen, dass wir dann tatsächlich fehlerfrei geblieben sind. Einfach nur, weil ich auf einmal nichts mehr um mich herum mitbekommen habe, sondern für mich gab es nur noch diese Sprünge und mein Pferd. Und dann haben wir es tatsächlich fehlerfrei geschafft und waren platziert. Dann habe ich auch meinen ersten 3-Sterne-Sieg mit Casandro gehabt. Und ein ganz besonderer Moment war da für mich die Siegerehrung danach. Wenn man als Sieger dasteht, neben zum Beispiel einer Olympiasiegerin, die sich auch für einen freut, dann wird quasi aufgesagt, wer gewonnen hat und alles. Und danach kommt dann diese Nationalhymne, die nur für mich und Casandro gespielt wird. Und ja, da hatte ich auch ein bisschen Tränen in den Augen. Das war was ganz Besonderes.
Oh ja, da kann man auch Tränen in die Augen bekommen. Und ich fand, das war gerade ein ganz besonderer Moment, Jana. Genau in dem Moment, wo du von der Nationalhymne sprichst, kommt der Casandro hier ins Bild. Das ist ja der Knaller, ja. Der hat das verstanden. Ich glaube, der ist mindestens genauso stolz.
Ja, auf jeden Fall. Der hat total für mich gekämpft. Und er liebt Siegerehrungen.
Okay. Ich finde es ganz spannend. Du scheinst da ja wirklich eine Gabe zu haben, deine wirklich starke Nervosität vor Prüfungen, sei es vor der Abschlussprüfung bei deiner Ausbildung oder jetzt, wie du beschrieben hast, wo du da ins finale Springen reingeritten bist. Vorher sozusagen Drama und dann in dem Moment, wo es drum geht, schaffst du es, dieses Drama, diese Nervosität in vollem Fokus und totale Konzentration zu münzen. Das ist ja wirklich Wahnsinn.
Ja, wobei es natürlich auch genug Momente gab in der Vergangenheit, wo mir diese Nervosität dann doch zum Verhängnis wurde, wo ich dann doch zu nervös war, um klar denken zu können. Aber ich habe mit der Zeit das immer öfter geschafft, diese Nervosität quasi auf die Seite zu schieben und mich dann doch zu konzentrieren. Aber ich finde, Angst zu haben, also das hat jeder, oder nervös zu sein. Und man sollte das auch in gewissem Maße akzeptieren vor der Prüfung. Man hat einen Grund, nervös zu sein, und man sollte nicht dagegen ankämpfen zu versuchen, entspannter zu werden, sondern das zu akzeptieren und einfach einen klaren Plan zu schaffen und über diesen Plan dann Sicherheit zu bekommen.
Ja, das unterschreibe ich zu 100%. Und ich meine, wer vor einer wichtigen Prüfung nicht nervös ist, der ist vielleicht auch dann nachlässig und dann können auch Dinge passieren. Von daher ist es ja genau richtig, nervös zu sein, wenn man es dann, wie du sagst, klug gesteuert bekommt und kluge Bahnen mit guten Wegen, einem Plan.
Ja, genau.
Ja, gab es in deiner Laufbahn eigentlich einen Mentor oder eine Person, die dich besonders geprägt hat?
Also nach meiner Ausbildung habe ich bei Stefan Dubski gearbeitet. Bei ihm war das so, dass er mich sogar noch mehr gepusht hat, mich mehr zu trauen, mehr aus meiner Komfortzone rauszukommen, einfach mal höhere Prüfungen zu reiten und einfach quasi mein komplettes Potenzial auszuschöpfen. Wenn es mal nicht funktioniert hat, hatte ich jetzt auch keine Angst, irgendwie Ärger zu bekommen. Aber es gab eben auch genug Momente, wo er mich quasi gepusht hat, wirklich die schwerere Prüfung zu reiten, wo wir dann auch wirklich rausgekommen sind aus der Prüfung und alles hat funktioniert und einfach dadurch kommt man deutlich weiter aus der Komfortzone rauskommen. Einfach versuchen, egal ob es jetzt doch nicht funktioniert oder dann überraschenderweise doch, irgendwann funktioniert es schon. Man muss es einfach nur versuchen und sich trauen. Und dann habe ich auch in letzter Zeit viel bei Justus Sternschulte Pferde geritten. Junge Pferde, die teilweise ihre ersten Sprünge mit mir gemacht haben, ihre ersten Turniererfahrungen. Und da habe ich auch gelernt, kühlen Kopf zu bewahren. Die jungen Pferde, da kann alles passieren. Die erschrecken sich auf einmal, die werden auf einmal nervös, die verlieren Kraft und versuchen auszufallen. Oder sie werden nervös und rennen los. Und da habe ich auch gelernt, sie darüber hinwegzusehen, sondern mich einfach auf die Aufgabe zu konzentrieren. Und wenn das Pferd sich verändert, bleibe ich ruhig, ich bleibe bei meinem Plan. Und das gibt den Pferden auch sehr, sehr schnell Sicherheit. Einfach dieses klar beim Plan bleiben, auch wenn sich was verändert. Das hat mir auch sehr geholfen.
Und trotzdem kann es natürlich passieren, dass auch mal etwas nicht so klappt. Du sagtest ja kürzlich, hattest du da eben so ein Thema mit einem jungen Pferd, wo du auch dir einen Mittelfußbruch zugezogen hast. Was ist denn da passiert? Und vor allem, wie bist du dann damit umgegangen? War das für dich eher wie ein Rückschlag oder ein Moment, der dir nach einmal kurz schütteln vielleicht sogar geholfen hat, noch klarer auf deinen Weg, auf deine Dinge zu schauen?
Also das ist so passiert, dass ich ein junges Pferd gesprungen bin und es waren mehrere andere Pferde mit in der Halle. Und bisher ist mir noch nie wirklich was passiert. Deswegen habe ich da blöderweise nicht so richtig drauf reagiert, dass das Pferd dadurch etwas gestresst war, dadurch, dass die Halle so voll war. Dann hat das Pferd auf dem Weg zum Sprung sich auf einmal verspannt, wollte am Sprung vorbei. Ich habe es begrenzt, dann wollte es doch abspringen. Und ist dann doch im letzten Moment auf die andere Seite vorbei. Dann hänge ich so ein bisschen an der Seite und bin abgesprungen, normal auf den Füßen gelandet. Aber dann ist der Knochen in sich zusammengebrochen. Dann bin ich natürlich sofort in die Notaufnahme im Krankenwagen und musste auch zweimal operiert werden. Dann konnte ich eine ganze Weile nicht reiten. Zurückgekommen bin ich dann über Casandro erstmal. Bin ihn ohne Steigbügel geritten, weil ich noch nicht wirklich laufen konnte, geschweige denn im Steigbügel stehen. Aber dann bin ich erstmal Casandro wieder geritten und mir war es komplett egal, wie es aussieht, wie die Lektionen funktionieren, was wir jetzt für Noten bekommen würden. Bin einfach nur geritten, weil ich es wieder wollte, weil ich kaum abwarten konnte, obwohl ich eigentlich noch nicht reiten sollte. Mit dem Ziel, auch wenn ich nur Schritt reite, ich will einfach wieder in Gang kommen. Dann bin ich direkt beim ersten Mal sogar wieder galoppiert, über Cavaletti gesprungen, ohne Steigbügel. In den ersten paar Tagen und habe ich eben gemerkt, so frei von Gedanken, was für Noten wird das geben, dass ich einfach nur Spaß hatte und dass ich total auf Casandro gehört habe, was ihm jetzt Spaß macht, weil ich ihm einfach nur dankbar war, dass er so gut auf mich aufpasst. Deswegen war mir das Wichtigste einfach nur, dass Casandro sich dabei auch wohl fühlt, dass er auch Spaß hat. Und tatsächlich ist das so, dass ich ziemlich schnell das Gefühl hatte, wir bekommen das besser hin als je zuvor, sind auf einmal viel besser unterwegs in der Dressur. Das haben mir auch schon andere unabhängig so gesagt. Ja, das überrascht mich. So durch diesen Schritt zurück, durch dieses einmal quasi auf den Boden der Tatsachen zu kommen, wurde ich dazu gezwungen, noch mehr in mein Pferd reinzuhören, noch mehr zu schauen, was denkt er eigentlich gerade? Gefällt ihm eigentlich das, was wir gerade machen, so richtig? Duldet er es nicht nur, sondern macht es ihm auch wirklich Spaß? Und so bin ich jetzt auch weiter geritten. Also ich war nie so, dass ich ein Pferd zu irgendwas gezwungen habe oder so. Aber es ist deutlich leichter und macht deutlich mehr Spaß, die Pferde zu reiten, wenn man sie wirklich versucht zu verstehen und zu schauen, okay, wenn ich jetzt das und das mache, dann ist das Pferd noch motivierter und versteht einfach noch mehr das, was ich will. Also tatsächlich finde ich, dass ich besser reite als vorher, einfach nur, weil ich mehr mit jedem einzelnen Pferd, das ich reite, verbunden bin und es mehr verstehe. Und dass jedes Pferd einfach motivierter ist als vorher, weil es sich irgendwie verstanden fühlt.
Also ein bisschen scherzhaft gesagt, wenn man seine Pferde besser verstehen will und das Dressurreiten verbessern will, dann muss man sich den Mittelfuß brechen. Kleiner Spaß. Natürlich ist das so nicht. Eher so, dass du diese Zeit wirklich genutzt hast, zu gucken, wie kann ich mich noch mehr ins Pferd reinfühlen, weil du auch gezwungen warst, genau das zu tun. Und dass du da jetzt so das Positive rausziehst, auch das ist wieder klasse. Und was ich noch beeindruckender finde, Jana, auch da wieder, möglichst schnell wieder aufs Pferd, um weiter an deinen Zielen zu arbeiten und deiner Leidenschaft weiter zu frönen. Und die Frage, die kommt jetzt fast von alleine. Verrätst du mir uns, was dein großes Ziel eigentlich ist? Wo willst du mal hin, wenn du so nach vorne blickst? Du bist 23, dir steht die Reiterwelt noch offen. Was ist deine große Vision?
Ja, das denke ich mir immer wieder. Es ist so, dass ich von ein paar Jahren auf jeden Fall nicht so große Ziele hatte, wie das, was ich jetzt erreicht habe. Ich habe immer gedacht, auch einmal international zu reiten in der Vielseitigkeit, das wäre mein größtes Ziel. Auf einmal stand ich innerhalb von dreiviertel Jahr bei der Deutschen Meisterschaft und war Neunte, glaube ich. Dann dachte ich mir, eine 3-Sterne-Vielseitigkeit, das ist nochmal so viel schwerer als eine 2-Sterne-Prüfung. Das wäre unfassbar, irgendwann mal so hoch reiten zu können. Ja, und inzwischen bin ich eben auch in 3 Sterne siegreich. Und eine 4-Sterne-Prüfung stand für mich so gar nicht zur Debatte. Das war so unerreichbar alles. Oder auch das Ganze beruflich zu machen, das war so fernab für mich immer. Obwohl ich große Träume hatte, immer große Hoffnung, habe ich mich tatsächlich immer wieder selbst überrascht. Deswegen, ja, mal schauen, was noch so kommt. Ich wage es einfach weiter, immer wieder den nächsten Schritt zu machen, wenn ich mich halbwegs wohlfühle, da wo ich gerade bin, einfach noch eine Schippe draufzulegen, noch weiter mich bilden zu wollen im Reitsport.
Dann warten wir mal auf den Moment, wo die nächste Überraschung für dich ins Haus steht. Gib mir ein Ping, damit ich Bescheid weiß, was die nächste große Überraschung ist. Übrigens war das jetzt das zweite Mal, wo du von Dingen erzählt hast, von Erfolgen, die einfach so kommen, dass der Cassandro im Hintergrund Faxen gemacht hat und die ganze Zeit geflämt hat. Immer wenn du von Erfolgen und euren gemeinsamen Dingen sprichst, fühlt er sich da hinten angesprochen. Ja, wenn du so nach vorne schaust und sagst, die nächste Überraschung steht vielleicht an, was ist denn das, was du im Moment in den Fokus rückst im Sinne dazulernen? Technisch, persönlich, mental, was sind die Dinge, an denen du gerade bewusst arbeitest?
Wenn ich auf den Sprung zureite, geht's mir oft so, weil ich ADHS habe, dass ich auf einmal ganz woanders bin mit den Gedanken, weil ich einfach hunderte Sachen gleichzeitig denke. Das macht's mir teilweise schwer. Was ich mir in einer Kinderspringstunde abgeschaut habe, in der ich zugeschaut habe, ist, jeden einzelnen Galoppsprung, den ich mache, zu zählen. Dadurch bin ich gezwungen, mich quasi ins Pferd reinzufühlen. Dann bekomme ich ein Gefühl dafür, wie groß ist jeder Galoppsprung, wie fühlt der sich an, ist der durchgesprungen oder galoppiert mein Pferd gerade einfach nur vor sich hin. Und wenn ich auf den Sprung zu galoppiere, weiß ich genau, wie groß ist der Galoppsprung, den ich gerade habe. Wird das passen von der Distanz her oder ist der Galoppsprung zu groß, ist er zu klein? Und das sehe ich einfach deutlich leichter dadurch, dass ich genau weiß, wo jeder Galoppsprung anfängt und aufhört, durch dieses Zählen bei jedem Galoppsprung. Und ich zwinge mich dadurch quasi auch dazu, mit dem Kopf bei der Sache zu bleiben. Wenn ich merke, okay, meine Konzentration schwindet jetzt gerade, dann zähle ich einfach etwas bestimmter, etwas lauter in meinem Kopf, dass das quasi der bestimmende Gedanke gerade ist, dass ich mich auf diesen Galoppsprung konzentriere und dann meine Aufmerksamkeit nicht von irgendwas anderem irgendwie weggenommen wird. Das hilft mir sehr.
Ich kann mir denken, dass das ja wirklich auch nochmal besonders herausfordernd ist, wie du gerade sagst, auch mit ADHS dort zu fokussieren, dich zu konzentrieren und das in dem Sport, der ja wirklich das auch abverlangt. Wow. Erneut Hut ab, Jana.
Danke.
Ganz ehrlich unter uns, gibt's auch mal Momente, wo du denkst, so ein Bürojob wäre doch ganz nett?
Bürojob würde mich doch langweilen. Also es gibt Momente, zum Beispiel jetzt nach meiner Verletzung, wo ich denke, oder vor allem, wenn ein Pferd irgendwie einen Buckel macht unter mir, dass ich dann doch etwas Angst bekomme, dann denke ich mir doch, ach, ein bisschen sichereres Pferd oder ein bisschen braveres Pferd wäre doch jetzt auch ganz schön. Aber man hat so viele positive Momente in diesem Sport oder in diesem Beruf. Und ich finde, das ist es auf jeden Fall wert, auch die Tiefpunkte. Einfach nur, weil man so viel erlebt und man hat dadurch so richtig einen Sinn und Ziele im Leben.
Ja, das stimmt. Im Grunde so über Sinn und Ziele auch totale Erfüllung. Das freut mich zu hören. Und ich glaube, die kleinen Momente, die dürfen auch bei jedem sein, egal was man macht. Es ist nie immer alles perfekt. Von daher umso schöner, dass du deinen Weg da so gefunden hast. Und Johannes Ehning ist ja aktuell zumindest dein Teilzeitarbeitgeber, wenn man so will. Was sind denn Dinge, die du in der Zusammenarbeit mit ihm nochmal besonders gelernt hast?
Also das Schöne dort ist, dass da total viel System herrscht im ganzen Betrieb. Dadurch, dass alle genau wissen, was sie zu tun haben, dass alle Pferde genau so versorgt und trainiert sind, wie sie es brauchen, das verschafft mir auch sehr viel Überblick und beruhigt mich auch in dem Sinne, weil ich genau weiß, das habe ich jetzt zu tun, das kommt auf mich zu und einfach so ein bisschen Berechenbarkeit. Das ist ganz schön. Außerdem finde ich es auch wirklich schön, wie die Pferde dort trainiert werden, weil da auch geschaut wird, wenn man ein spezielles Pferd hat, das Pferd darf so sein, wie es ist. Man muss das jetzt nicht in irgendeine Form zwingen, sondern man kann das Pferd auch so, wie es ist, so speziell. Mit dem kann man auch den Spitzensport betreiben. Das erinnert mich alles immer sehr an meine Stute, die auch wirklich sehr speziell ist. Hätte ich sie in irgendeine Form pressen wollen, wären wir sicherlich nicht so weit gekommen. Aber einfach nur, weil ich dieses Spezielle von diesem Pferd mitgenommen habe und in was Positives umgewandelt habe. Dadurch sind wir einfach weitergekommen. Und es ist einfach schön zu sehen, dass das in meinem Betrieb, wo ich arbeite, genauso ist. Dass ich da auch wirklich genauso hinterstehen kann.
Ja, das klingt richtig gut. Jana, der letzte Teil in meinem Podcast, der hat immer vier Fragen. Und die erste der vier Fragen ist, welchen Mentaltipp möchtest du denn unseren Hörern mitgeben?
Also ich war in der Vergangenheit ziemlich oft schon beim Mentaltraining, habe da einige Sachen auch schon kennengelernt. Und das, was mir wirklich am meisten bringt, ist dieses bildliche Vorstellen. Weil es mit dem ADS so ist, dass viele Gedanken in meinem Kopf auf einmal aufploppen und ich habe darüber keine Kontrolle. Aber es gibt diese eine Strategie, wo man sich alles bildlich vorstellt. Wie das, was ich vorhin gesagt habe mit dem, an dieser Stelle springe ich ab, hier lande ich. Genauso sieht jeder Galoppsprung aus. Das hilft mir total, dieses Bild in meinem Kopf zu schaffen, wo alles funktioniert. Da habe ich genau die Vorstellung, wie ich reiten muss, wie es am Ende aussehen wird. Dass ich das vor dem Reiten schon richtig im Gefühl habe. Und dadurch kann ich dann diese Gedanken, die mich ablenken würden, so beiseite schieben, dass sie mich gar nicht so stören.
Ja, cooler Mentaltipp. Vielen Dank. Und wir gehen noch weiter Richtung Tipp. Wenn jetzt ein 14-jähriges junges Mädchen vor dir steht und sagt, Jana, ich will genau das machen, was du machst. Was würdest du diesem Mädchen mit auf den Weg geben, was man nirgendwo nachlesen kann?
Also um wirklich weiterzukommen, ist es total wichtig, regelmäßig und deutlich aus der Komfortzone rauszugehen. Diese Komfortzone heißt nicht, dass alles gemütlich ist, sondern halt auch, dass man einfach auf der Stelle bleibt, nicht weiterkommt. Ich bin wirklich nur so weit gekommen, weil ich mich einfach getraut habe, irrsinnige Sprünge zu machen in die nächste Klasse. Wo man eigentlich gesagt hätte, ja, willst du nicht vielleicht noch ein halbes Jahr wenigstens in deiner Klasse bleiben? Nein, ich muss weiterkommen. Einfach mal sich was trauen. Manchmal funktioniert's nicht, aber ja, das ist ja nicht so schlimm, weil ich mir immer denke, irgendwann wird's auf jeden Fall funktionieren. Wir haben das in uns, wir können das. Heute haben wir es nicht gekonnt, aber wir versuchen es wieder. Und ja, so ist das, wenn man weiterkommen will. Man muss sich einfach mal was trauen und aus der Komfortzone rauskommen.
Ich mag das Bild mit der Komfortzone. Ich habe immer gesagt, das Leben und der Erfolg beginnen außerhalb der Komfortzone.
Ja, genau.
Jana, bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Früher glaubte ich, zum Beispiel mit meiner Stute, dieses Pferd, das hat jetzt quasi nicht das Potenzial, um jetzt das alles zu erreichen, was ich möchte. Aber ich wusste, als ich sie kennengelernt habe, sie will das alles. Natürlich war das komplett irrsinnig zu glauben, dass dieses Pferd das alles hinbekommen kann. Aber manchmal ist das so, dass das Pferd das nicht von Natur aus können muss. Aber wenn es das will, dann kann es das erreichen. Und beim Mensch ist das genauso. Selbst wenn man jetzt nicht natürlich die Gabe hat, super die Distanzen zu sehen und alles, wenn man es wirklich lernen will, dann kann man das auch lernen. Man muss nur dranbleiben.
Ja, das sind wohl wahre Worte. Sehr berührend, wenn du das erzählst. Zum Abschluss, Jana, ist es immer so, dass mein Gast mir eine Frage stellt und ich bin ganz gespannt, was ich dir beantworten darf.
Was würdest du denn jemandem, der in der Situation ist wie ich, raten, nach so einem schlimmen Unfall, wo man wirklich viele Schmerzen hatte? Ich hatte wirklich etwas Angst, wieder aufs Pferd zu steigen. Was würdest du denn jemandem raten, der kurz davor ist, sich wieder zu trauen, wieder anfangen zu reiten?
Also am Ende das, was du gemacht hast, sich zunächst zu erinnern, warum habe ich denn eigentlich angefangen und was habe ich denn eigentlich noch vor? Und dann auch genau dieses Visualisieren, das gute Gefühl von guten, sicheren Ritten, wie es sich anfühlt, immer wieder vors geistige Auge zu holen. Das sind auf jeden Fall mal Sachen, die man machen kann. Und dann ist das natürlich total individuell. Und ich als Coach bin eher nicht jemand, der etwas rät, sondern ich erarbeite mit meinen Klienten zusammen, was ist das, was jetzt hilft. Denn eine Angst nach einem solchen Sturz oder einer solchen Verletzung, es war ja kein richtiger Sturz, das ist ja total individuell. Manche Leute haben danach Angst, sich wieder zu verletzen. Die nächsten haben Angst, dass es zu einer Blamage kommen könnte. Die nächsten haben Sorge, dass es peinlich ist, dass es überhaupt passiert ist. Und da überhaupt erstmal rauszufinden, was ist es denn jetzt eigentlich, was die Angst genau beinhaltet. Und dann auch da wieder, wie du es gemacht hast, die Angst dann nicht verscheuchen und nicht wegdrücken, sondern ganz im Gegenteil, sie anzunehmen, zu akzeptieren und dann den Blick und die ganze Ausrichtung wieder aufs Positive zu lagern. Und am Ende liegt es bei jedem selber. Ich meine, man muss schon rational für sich einfach klar haben, ich will dieses Risiko eingehen, denn im Reitsport können die Dinge passieren, das wissen wir alle. Und wenn man die Frage beantwortet mit, nein, ich möchte dieses Risiko nicht eingehen, dann ist klar, was daraus resultiert. Und das ist auch eine Entscheidung und das ist auch fair. Aber wenn ich sage, ich gehe dieses Risiko ein, dann muss ich schauen, wie schaffe ich es, mein Nervensystem und alles wieder so zu beruhigen, in die Richtung zu lenken, wo ich es hinhaben will. So würde ich rangehen. Also ich würde nie hergehen und jemanden überreden, mach unbedingt wieder, sondern rational zu schauen, bist du bereit, dieses Risiko einzugehen? Wenn ja, dann lass uns dran arbeiten, wie es wieder gut klappen kann. Also ganz viel, Jana, von dem, was du automatisch gemacht hast. Von daher, ich würde sagen, du kannst irgendwann mal Mentalcoach werden mit all deinen Erfahrungen.
Sehr gut.
Zweites Standbein.
Ja, das hört sich gut an.
Jana, es war mir eine ganz große Freude, so viel heute von dir erfahren zu dürfen, was du mit deinen noch jungen Jahren schon alles erlebt hast, welche Tools du anwendest und welche Dinge dich antreiben im Leben. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für dieses spannende Gespräch. Vielen Dank, Jana.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Ich wünsche dir eine ganz tolle Saison, viel Erfolg, viel Spaß, eine ganz tolle Verbindung mit all deinen Pferden.
Dankeschön.
Und denk dran, von deiner Überraschung zu erzählen, wenn sie denn gekommen ist, wenn du dich selber überrascht hast.
Ja, mal schauen, wann sie kommt.
Okay, bis bald mal.
Ja, tschüss.
Tschüss.